Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Die Dynamik in diesem Markt hat also tatsächlich stark nachgelassen. Sie bleibt niedrig und nimmt immer weiter ab.
Nun, diese schlechten Aussichten für die Supercomputerbranche, die hat am Montag dieser Woche der Informatiker Erich Strohmeier vorgetragen. Strohmeier, Wissenschaftler am Lawrence Berkeley National Laboratory, hat vor 30 Jahren die Top 500-Liste der schnellsten Supercomputer mitgegründet. Die Ergebnisse für 2023, die sind im Rahmen der Internationalen Supercomputerkonferenz vorgestellt worden, die von Sonntag bis Mittwoch in Hamburg stattfand. Von Flaute und Stillstand war auf dieser Konferenz viel zu hören. Warum eigentlich, Peter Welchering?
Naja, weil sich eben auf der Top 500-Liste wenig getan hat. Und zweitens, weil der versprochene 2-Exaflops-Computer Aurora noch immer nicht fertig ist. Also er ist überhaupt nicht fertig, nicht mal mit einer 1-Exaflops-Version, ein Supercomputer, der dann eben tatsächlich in Richtung von 2 Trillionen Rechenoperationen pro Sekunde gehen soll. Und drittens werden aus China so gut wie keine Supercomputer mehr für die Benchmark-Tests der Top 500 gemeldet. Allerdings mit Ausnahme von Lenovo. Und dann können wir die Punkte 4 und 5 zusammenfassen. Die Sanktionspolitik aufgrund der Spannungen mit China und des Ukraine-Krieges, die sorgen eben dafür, dass der internationale Handel mit Supercomputern nicht mehr so richtig funktioniert. Also das wäre sozusagen das vierte Argument. Die fünfte Ursache für die Flaute ist, dass eben auch der wissenschaftliche Austausch unter den Supercomputerentwicklern so ziemlich zum Erliegen gekommen ist. Das hat alles eben auch mit der Sanktionspolitik der USA zu tun. Und das alles schadet eben der Supercomputerbranche massiv. Und in der Folge übrigens auch anderen Branchen, die nämlich auf Hochleistungsrechner angewiesen sind. Pharmazie, Autoindustrie, Maschinenbau, Fabrikplanungen, die etwa auf Techniken virtueller Realität angewiesen sind. Das trifft die Branche in einer ohnehin kritischen Zeit. Denn die physikalischen Grenzen für immer schnellere Schaltkreise, die sind ziemlich ausgereizt. Leistungszuwächse werden jetzt eher durch neue Programmiertechniken, Rechnerverwaltung mit künstlicher Intelligenz und mit intelligenten Speichersystemen zustande kommen. Und da ist natürlich die internationale Zusammenarbeit der Supercomputerentwickler gefragt wie noch nie. Aber genau das stockt eben aufgrund der geopolitisch schwierigen Situation. Von einer tiefen Krise der Supercomputerbranche würde ich da zwar noch nicht sprechen, davon war ja in den vergangenen Tagen viel die Rede, aber die Branche muss tatsächlich einige Probleme anpacken und das ist das Problem, sie braucht dafür die Unterstützung der internationalen Politik.
Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten viel zu besprechen auf der Internationalen Supercomputerkonferenz diese Woche in Hamburg. Und was da genau die Themen waren, das haben wir zusammengefasst.
Leider ist diese Liste im Hinblick auf neue Maschinen nicht besonders aufregend. Bei den Top Ten gibt es keine wesentlichen Veränderungen, daher behält sie die gleiche Reihenfolge bei.
So bewertet Jack Dongarra, Urgestein der Supercomputerbranche und einer der Initiatoren der Top 500-Liste, die gegenwärtige Situation. Ein Blick in die Liste offenbart, es sieht ziemlich trostlos aus. Auf Platz 1 steht nach wie vor das amerikanische Frontier System am Oak Ridge Laboratory. Immerhin konnte seine Rechenleistung um gut 8% auf knapp 1,2 Trillionen Rechenoperationen pro Sekunde gesteigert werden. Auf Platz 2 folgt der japanische Fugaku-Rechner. Auch die Plätze 3 bis 10 blieben unverändert. Erst auf Platz 11 gibt es einen Neuzugang. Das Azure-System von Microsoft, das 54 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde erreicht. Davor, auf Platz 10, steht der Tianqi 2, ein chinesisches Altsystem mit 61,4 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Aufgrund der geopolitischen Situation wurden keine neuen Systeme in China oder Russland auf der Top 500-Liste verzeichnet, mit einer Ausnahme: Lenovo. Der jetzt in chinesischem Besitz befindliche Hersteller gehörte früher IBM. Den generellen Trend in der internationalen Supercomputing-Szene beschreibt Erich Strohmeier so.
Interessant ist, dass wir immer weniger Berichte über Systeme aus China erhalten. So geht die Zahl der chinesischen Systeme zurück, während die Mehrheit der Systeme in den USA installiert wurde.
Im Ländervergleich führen die USA mit 150 Systemen, gefolgt von China mit 130 und Deutschland mit 36 Systemen. Aber aus dem Ländervergleich, so Strohmeier, dürften keine falschen Schlüsse gezogen werden.
Schaut man sich an, wo die Systeme hergestellt werden, Überraschung, Überraschung, der Großteil der verkauften Systeme sind tatsächlich chinesische. Genauer gesagt sind das fast alles Systeme von Lenovo. Wir kennen die neu entwickelten High-End-Systeme in China nicht sehr gut, weil über sie derzeit nicht berichtet wird. Wir kennen derzeit auch die in China installierten Systeme nicht sehr gut, weil auch über diese nicht gut berichtet wird. Aber wenn ein chinesisches Unternehmen Systeme außerhalb Chinas verkauft, dann erfahren wir etwas über sie. Und Lenovo verkauft eine beträchtliche Anzahl von Systemen außerhalb von China.
Nicht wenige Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Europa und den USA setzen Hochleistungsrechner aus chinesischer Produktion ein und sind auf die Wartung und Weiterentwicklung dieser Systeme angewiesen. Amerikanische Wissenschaftlerinnen und Supercomputerentwickler legen großen Wert auf einen persönlichen Austausch mit ihren chinesischen Kolleginnen und Kollegen. Denn China legt in Sachen Supercomputerentwicklung ein beträchtliches Tempo vor. Deshalb ist ein neutraler Ort wie die Supercomputerkonferenz in Hamburg wichtig, sagt Jack Dongara.
Die chinesischen Kollegen kommen derzeit nicht zum US-amerikanischen Supercomputing-Treffen. Hier haben wir einen neutralen Ort. Sie sind also hier und es ist gut, wieder mit ihnen in Kontakt zu treten und zu versuchen, zu verstehen, wo sie stehen und welche Probleme sie im Hinblick auf das Hochleistungsrechnen haben. Ich denke, sie haben die gleichen Probleme wie wir, etwa Hyperscaler und KI-basierte Systeme.
Peter, wie lief denn der wissenschaftliche Austausch zwischen China und den USA in Hamburg? Wie ansprechbar waren denn die chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
Über den wissenschaftlichen Austausch, da haben sich eigentlich alle Seiten lobend geäußert. Und da war tatsächlich das Kongresszentrum in Hamburg der Ort, an dem Supercomputerentwicklerinnen und Wissenschaftler sehr offen über technische und eben auch wissenschaftliche Probleme gesprochen haben. Übrigens, selbst gegenüber Journalistinnen und Journalisten waren die chinesischen Tagungsteilnehmer und Teilnehmerinnen ziemlich offen. Allerdings wollten sie, ich denke verständlicherweise, keine O-Töne geben und sie baten auch darum, eben nicht namentlich genannt zu werden. Aber zu den derzeitigen Hauptthemen im Supercomputing, da haben sich deutlich geäußert und auch die möglichen chinesischen Beiträge zur Problemlösung und zur Weiterentwicklung, die sind eingebracht worden.
Da ist ja Nachhaltigkeit eines der ganz großen Themen. Wie sieht es denn mit dem Energiesparen bei diesen Rechnerboliden aus?
Das Thema Nachhaltigkeit, das hat ja gerade die Supercomputerbranche ziemlich früh schon erkannt. Allerdings, je kommerzieller das Ganze wird, desto wichtiger wird es natürlich auch. Entsprechend lange wurde an Verbesserungen gearbeitet, an Optimierungen etwa, was den Stromverbrauch angeht. Und da kann sich die Branche eigentlich sehen lassen, mit einem Watt Leistung sind 64 Milliarden Rechenoperationen machbar. Das ist der aktuelle Wert und das ist eine ganz beeindruckende Zahl der Green Top 500 List. Vor allen Dingen Warmwasserkühlung, Zusammenlegen von Netzteilen, Speicheroptimierung und eben intelligentes Prozessormanagement, also dass nur die Prozessoren gerade angeschaltet sind, die auch benötigt werden und der Rest einfach aus ist. Das alles hat natürlich in Sachen Stromeinsparung ziemlich viel gebracht. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch bei den Zusätzen, den sogenannten Additiven fürs Kühlwasser, eben umweltverträgliche Produkte einzusetzen. Und Nachhaltigkeit heißt für die Supercomputerbranche auch, die einzelnen Bauteile eines Supercomputers, die werden eben nach der Außerdienststellung des Computers, des Systems, ja, man muss sagen, wirklich sehr, sehr weitgehend wiederverwendet. Und zwar ist das in der Regel dann sogar eine direkte Wiederverwendung und eben kein Recycling, nur im Sinne eines Stoffkreislaufs. Auf der Supercomputerkonferenz, da waren in der Ausstellung einige interessante Lösungen zu sehen, wie mit Hilfe von Mustererkennung und Prognose die Kühlsysteme dann auch nochmal optimiert werden können. Das bringt nochmal zwischen 8% und 15% Energieeinsparung.
Ja, apropos KI, welche Werkzeuge der künstlichen Intelligenz verbessern denn die Leistungsfähigkeit von Supercomputern im konkreten Rechenzentrumsbetrieb?
Also gearbeitet wird da an Konzepten für die intelligente Systemüberwachung, das ist sozusagen die generelle Überschrift. Und dabei werden eben nicht nur Aussagen über den künftigen Einsatz von Prozessorkernen und Prozessoren getroffen und die nicht benötigen werden eben abgeschaltet. Da wird auch prognostiziert, wann welche Daten benötigt werden. Und entsprechend werden genau dann diese Daten von Magnetbändern, bevor sie konkret eben angefordert werden, für die Überspielung in den Arbeitsspeicher vorbereitet und damit sind sie schneller geladen. Aber dabei wird eben auch weniger Energie verbraucht als etwa beim Festplatteneinsatz, weil die Festplatten ja ständig laufen müssen. Ja, und bei Routern, bei Splittern und so weiter, da wird jeweils für bestimmte Aufgaben eine ganz bestimmte benötigte Konfiguration prognostiziert und dann bereitgestellt. Da muss also auch nicht die volle Technik immer unter Strom gehalten werden. Und letztlich die Wartung der Geräte, auch die wird mit Prognoseverfahren sehr viel einfacher.
Von der Internationalen Konferenz über Höchstleistungsrechnen diese Woche in Hamburg berichtete Peter Welchering. Danke.